Inforadio. Das Forum.
Wie wird Wohnen wieder bezahlbar? Darum geht es heute im RBB24 Inforadio Forum in Kooperation mit dem BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Herzlich willkommen in der 14. Etage der Dachlounge im RBB. Es diskutieren Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär und Mitglied im Bundestagsausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Herzlich willkommen. Außerdem Jan-Marco Lutschak, baupolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestag-Fraktion.
Schönen guten Tag.
Wir haben Katrin Schmidt-Berger, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Wohnen und Mieten im Berliner Abgeordnetenhaus, also auch das Land Berlin.
Schönen guten Abend.
Und Maren Kern, Vorständin des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, BBU. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Drängendes Problem hier in Berlin und in ganz Deutschland, das sind gerade die explodierenden Wohnnebenkosten, also die Energiekosten. Von einem privaten Wohnungsunternehmen im Süden Deutschlands weiß ich, dass Mietende gerade ziemlich verunsichert sind. Frau Kern, Sie vertreten 340 Mitgliedsunternehmen, landeseigene, kommunale, genossenschaftliche, private und kirchliche. Was bekommen Sie gespiegelt?
Wir sind ja früh auch an dem Gesetzgebungsverfahren dran gewesen und haben uns eben sehr früh darum bemüht, das möglichst gut auch umzusetzen für unsere Mitgliedsunternehmen, sehr frühzeitig entsprechende Informationen anzubieten, Merkblätter anzubieten. Und insofern bekommen wir von unseren Mitgliedsunternehmen geschildert, dass sie da sich gut aufgestellt fühlen. Zum einen, aber die Verunsicherung bei den Mieterinnen und Mietern ist da. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil wir im Grunde genommen jetzt seit dem Spätsommer mit einer Flut von Informationen überschüttet worden sind und unsere Unternehmen ja auch darüber dann immer regelmäßig unsere Mieterinnen und Mieter informieren müssen. Und das, glaube ich, im Moment zur Verwirrung beiträgt. Was ich allerdings für sehr wichtig halte, ist, dass jetzt auch Programme aufgelegt worden sind, dass die Energiekosten eben abgefedert werden. Einmal durch diese Zahlung bzw. den Ausgleich, den es im Dezember gibt. Dann geplant ja für nächstes Jahr die Regelung, die noch nicht Gesetzeskraft erlangt hat. Und darüber hinaus dann auch für einzelne, besonders betroffene Haushalte dann auch Fonds eingerichtet werden. Das waren auch Forderungen, die wir von Anfang an aufgestellt haben.
Jetzt haben wir ja mit Kevin Kühnert auch den Generalsekretär der Kanzlerpartei, der SPD, hier. Was sagen denn die Menschen, die zu Ihnen in die Sprechstunde kommen? Wie gut fühlen die sich von der Ampelkoalition unterstützt?
Ja, ich glaube, es ist, also erlebe das auch im Wahlkreis so, es ist natürlich eine Ambivalenz zwischen gut, dass auch starke Maßnahmen ergriffen werden, aber gleichzeitig auch der Sehnsucht nach, jetzt muss das Geld natürlich auch ankommen. Und gerade die Erstattung der Energiekosten jetzt im Dezember ist ja ein Beispiel, wo wir einfach sehen, wir finden in einer Situation, wo wir schnell handeln wollen, ganz unterschiedliche Vertragsbeziehungen vor. Also diejenigen, die zum Beispiel mit einer klassischen Gasetagenheizung eine direkte Vertragsbeziehung zu ihrem Energieversorger haben, die kriegen jetzt unmittelbar die Abschlagzahlung im Dezember erlassen. Wer das aber über die Betriebskostenabrechnung Monat für Monat bezahlt, dann nimmt das Ganze jetzt natürlich den Umweg über die von Frau Kern vertretenen Wohnungsunternehmen, denen wir sehr dankbar sind, wenn sie jetzt schnell und unbürokratisch diese Aufgabe auch übernehmen. Ist ja auch ein Vorschlag in der Gas- und Wärmekommission der Bundesregierung, wo auch die Wohnungswirtschaft mit dem GdW vertreten war gewesen, das so zu machen. Aber klar ist, das braucht zum Teil jetzt ein klein bisschen in der Umsetzung. Und deswegen haben wir, als wir die ganzen Rettungsschirme bereitgestellt haben, gesagt, neben diesem Erlass bei den Energiepreisen und der Übernahme der Abschlagszahlung wird es auch einen Härtefallfonds von mehreren Milliarden geben für die, die nicht warten können, bis die nächste Jahresabrechnung ansteht, sondern die jetzt ein Liquiditätsproblem haben.
Herr Lutschak, Sie sind in der Opposition im Bund. Wo wollen Sie vielleicht, weil es jetzt ja doch noch eine ganz große Herausforderung ist, jenseits vom Wahlkampf, wie wollen Sie die Regierung da unterstützen, dass man die bisherigen Maßnahmen jetzt vielleicht noch besser macht?
Also es ist richtig, wie Sie sagen, wir unterstützen durchaus die Bundesregierung, wenn sie den richtigen Kurs einsteigt. Zum Beispiel die Gaspreisbremse ist etwas, was wir als Union schon vor vielen Monaten gefordert hatten, schon im Frühjahr. Das ist zum großen Teil auch einer unserer ganz wesentlichen Kritikpunkte. Sie haben ja angesprochen, und das ist von Frau Kern, von Kevin Kühnert ja auch gespiegelt worden, die Menschen sind verunsichert, weil sie einfach jetzt binnen sehr, sehr kurzer Frist sehr, sehr viele Informationen bekommen und nicht genau für sich abschätzen können, wie geht das weiter. Bei den großen Wohnungsunternehmen, die Frau Kern beispielsweise vertritt, die können mit den Dingen recht gut umgehen. Die haben zum Teil Rechtsabteilungen eigene und kriegen das ganz gut gehandelt. Aber so die privaten Kleinvermieter, die haben schon bei der Frage, wie funktioniert das eigentlich ganz genau mit dem Dezemberabschlag? Was bedeutet das eigentlich bei der Erstellung der Betriebskostenabrechnung hinterher? Die haben da große Probleme. Und deswegen glaube ich schon, dass über das Jahr hinweg ziemlich viel Zeit vertrödelt worden ist, um falschen Dingen nachzuspüren. Also wenn ich zum Beispiel die Frage der Gasumlage nehme, wo also ich bin ja selber auch jemand, der ein Schreiben von meinem Gaslieferanten bekommen hat, wo es dann hieß, ab 1. Oktober wird alles teurer und hinterher ist alles anders gewesen. So, und das ist etwas, wo viele sich nicht so gut informiert fühlen. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel Informationen besser bereitstellen und wir müssen vor allen Dingen, und das ist das ganz Entscheidende, wir müssen schnell sein. Die Menschen müssen Anfang des Jahres, ich nehme nur mal das Beispiel des Wohngeldes, sichergestellt bekommen, dass sie diese Leistung auch bekommen. Ich glaube, gerade beim Wohngeld, können wir vielleicht in der Diskussion noch dazu kommen, hat man jetzt sehr, sehr große Erwartungen durch eine wirklich große Reform auch geweckt. Ich fürchte, dass die Menschen sehr bitter enttäuscht werden würden, weil das Wohngeld Anfang des Jahres einfach nicht da sein wird.
Herr Kühnert.
Wir müssen uns einfach immer wieder vor Augen führen, warum arbeiten wir jetzt in so atemberaubender Geschwindigkeit an diesen Sachen? Weil maßgeblich durch einen äußeren Einfluss, nämlich den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine und die damit einhergehende Energiekrise, wir in einer besonders harten Situation sind. Wir hätten auch gerne mehr Zeit gehabt, um so etwas wie eine große Wohngeldreform oder eine so große Sache wie eine Gas- und Wärmepreisbremse für zig Millionen Haushalte durchzusetzen. Aber die Tatsache, dass es jetzt einige Monate braucht, bis das bei allen ankommt, kann ja nicht zu der Schlussfolgerung führen, dass wir es dann lieber nicht machen. Es ist ja ein Teil von Entlastungsmaßnahmen und deswegen ja, es wird ruckeln an der einen oder anderen Stelle, es wird ein bisschen pragmatisches Anpacken an manchen Stellen auch erfordern, aber es ist richtig, weil es ist alles ein Teil unserer Strategie, unabhängig als Volkswirtschaft zu werden von Despoten und ihren Energielieferungen.
Mhm. Frau Schmidberger, Sie sind ja auf Landesebene in einer rot-grün-roten Regierung. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit jetzt in diesem Punkt zwischen Bund und Land, gerade hier in Berlin, in Bezug auf Energiekosten und Entlastung?
Naja, es geht ja vor allem für uns als Landesregierung erstmal darum, dass wir gucken, wo die Lücken durch den Bund entstehen. Also wo werden Leute nicht mitgenommen, wo fallen Leute auch durchs Hilfsraster. Es sind ja viele Maßnahmen, die so ein bisschen Gießkannenpolitik sind, auch weil man es ja auch schnell umsetzen wollte und es auch schwierig ist, die einzelnen Haushalte auch wirklich bedarfsgerecht zu erreichen. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel darauf konzentriert, einerseits beim Wohngeld dafür zu sorgen, dass wir das möglichst schnell in die Umsetzung bekommen. Also wir haben wirklich sehr schnell jetzt Gelder freigegeben, damit Personalstellen in den Bezirken ausgeschrieben werden können. Das sind ungefähr 100 Stellen vorgesehen. Wir haben auch bestehende Stellen in den Bezirksämtern sozusagen schon mal geschickt, aber ich kann auch nur bestätigen, die Verunsicherung ist natürlich groß und es ändert sich oft im Bund sehr viel, aber wir haben schon auch einen eigenen Härtefallfonds zum Beispiel aufgelegt, der einkommensschwachen Haushalten auch erleichtern soll, dass sie sozusagen, wenn sie durchs Raster fallen im Bund, bei uns Hilfe bekommen, sei es beim Thema Energiesperren oder auch beim Thema Wohnen insgesamt.
Bei einer Sache würde ich gerne kurz einhaken. Sie haben gesagt, was Sie jetzt alles geplant haben auch, beispielsweise viele, viele Stellen zu schaffen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie die überhaupt besetzt bekommen?
Also die meisten sind unbefristet ausgeschrieben, von daher bin ich recht optimistisch. Natürlich könnten die immer besser bezahlt werden. Die Stellen in den Bezirksämtern werden ja leider immer schlechter bezahlt, größtenteils als die in den Senatsverwaltungen. Das ist ein großes Problem. Aber ich höre schon, dass es einige Bezirke gibt, die jetzt schon fleißig ausgeschrieben haben, auch eine Bewerbung bekommen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, bis es dann zu der Auszahlung der Gelder kommt, glaube ich nicht, dass das im Januar erfolgen wird. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel auch als Land Berlin uns schon sehr früh dafür ausgesprochen, dass es auch ein Kündigungsmoratorium für Mieterinnen und Mieter gibt, wenn sie eben nicht in der Lage sind, die Gelder zu bezahlen, damit sie eben ihren Wohnraum nicht verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig und haben das auch schon mal für die landeseigenen Wohnungsunternehmen ausgesprochen, da wo wir eben Einfluss haben. Für den privaten Wohnungsmarkt dürfen wir das leider als Land Berlin.
Ja. Zum Thema Kündigungsmoratorium würde ich gerne noch mal zu Frau Kern gehen. Das ist ja ein schwieriges Thema für die Wohnungsunternehmen, die natürlich auf der anderen Seite sind und ja auch die Wohnungen zur Verfügung stellen müssen und letztlich ja auch auf die Einnahmen angewiesen sind, Energiekosten unter Umständen vorstrecken müssen.
Ja, in der Tat. Also das ist auch ein großes Thema jetzt bei den extrem gestiegenen Energiepreisen, dass unsere Wohnungsunternehmen ja sozusagen dann in Vorleistung gehen müssen. Also das heißt, wenn ich vorher 80 Millionen an Vorauszahlungen zum Beispiel gehabt habe für ein großes Wohnungsunternehmen hier in Berlin, dann sind das jetzt Steigerungen auf 250, 300 Millionen. Das muss natürlich von den jeweiligen Unternehmen auch erstmal verkraftet werden. Je kleiner die Unternehmen sind, desto schwieriger ist das. Das ist ein Liquiditätsproblem. Und aktuell haben wir ja auch die gestiegenen Zinsen. Das heißt, diese Unternehmen, die jetzt auch liquiditätsmäßig schon schlecht aufgestellt sind, die bekommen auch nicht ohne weiteres von Banken dann Kredite. Und insofern setzt das die Wohnungsunternehmen an der Stelle, also die die Liquidität nicht haben, schon erheblich unter Druck. Und das andere Thema ist, wir haben das aber bereits ja während der Corona-Krise auch gesagt, dass kein Mieter, keine Mieterin die Wohnung wegen der Auswirkungen der Corona-Krise verlieren wird und muss. Und das Gleiche gilt auch jetzt für den Fall, dass die Energiepreise eben so stark steigen. Wir hoffen dann ja eben darauf, dass dann die Zahlungen eben aus den Fonds und so weiter möglichst zügig erfolgt. Ich will aber jetzt noch mal auf das sagen, Frau Schmidtberger, was Sie eben gesagt haben mit dem Wohngeld. Da mache ich mir persönlich große Sorgen, weil das kommunikativ ganz anders durch die Bundesregierung angekündigt worden ist, weil ich glaube, die Erwartungshaltung geweckt worden ist, dass im Januar das Geld auf dem Konto ist. Und das ist mitnichten der Fall. Kein Bundesland, also ich habe mich jetzt auch bundesweit umgehört, kein Bundesland ist in der Lage, diese Leistungen bis, sagen wir mal, Januar, Februar, März zu erbringen, frühestens gut aufgestellte Bundesländer ab April. Man muss sehen, dass der Kreis der Berechtigten verdreifacht wurde.
Auf 2 Millionen.
Grundsätzlich gut ist, und auch die Erhöhung des Wohngeldes ist gut. Das ist insgesamt ein guter Schritt, auch für eine soziale Absicherung. Aber mit der Umsetzung, da sehe ich Probleme. Und ich habe jetzt schon mehrfach auch angeboten, dass wir da gerne kommunikativ unterstützen.
Herr Lutschak wollte dazu was sagen.
Ja, in der Tat. Ich bin also dankbar, dass das nochmal aufgegriffen wird, weil ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen für Aufklärung sorgen. Ich bin vielleicht nochmal als Rekurs auf Kevin Kühnert. Ich werfe ja der Bundesregierung überhaupt gar nicht vor, dass man unter diesen äußeren Einflüssen natürlich auch schnell handeln muss. Aber es ist eben auch wichtig, dann richtig zu handeln und handwerklich sauber zu handeln. Und gerade bei der Wohngeldreform war es so, dass der Städte- und Gemeindebund zum Beispiel sehr deutlich gefordert hat, das sind diejenigen, die das in den Kommunen umsetzen müssen, dass man den ganzen Mechanismus, wie man das Wohngeld berechnet, deutlich einfacher machen muss. Radikal entschlacken muss bei der Frage, wie wird das Einkommen eigentlich berechnet. Davon findet sich leider nichts in dieser großen Wohngeldreform. Und das führt eben dazu, dass die Verdreifachung der Anzahl der Wohngeldberechtigten von 600.000 auf 2 Millionen wahrscheinlich dazu führen wird, dass ganz viele Menschen, Zehntausende, Hunderttausende oder mehr, leer ausgehen werden am Anfang des Jahres. Man kann das für Berlin zum Beispiel sagen. Die durchschnittliche Zeit hier in Berlin, in Neukölln zum Beispiel, sind 18 Wochen, die man erwartet auf einen Wohngeldbescheid. Wenn man sich jetzt anstellt, Verdreifachung der Anträge, dann 18 mal 3 ist man bei einem Jahr. Und ich glaube, das wird zu großen Enttäuschungen führen. Und deswegen wäre es wichtig gewesen, bei der Reform eben nicht nur mehr zu machen, das ist gut, das ist richtig, das fordern haben wir als Union auch gefordert, aber man hätte eben die Mechanismen entsprechend anpassen müssen, damit es in der Praxis funktioniert, und da ist leider zu wenig gekommen.
Jetzt ist es natürlich so, es wäre sicherlich wünschenswert, auch aus Sicht der Regierung, dass das Anfang des Jahres da ist, das Geld. Die Frage natürlich, wäre es denn machbar gewesen?
Na, wer bearbeitet Anträge am Ende? Das macht ja noch in dem Land, in dem wir leben, nicht ein Algorithmus, sondern das machen Menschen in entsprechenden Wohngeldstellen. Und die fallen jetzt erstmal nicht vom Himmel. Trotzdem gibt es Unterschiede, wie Länder damit umgehen. Also in Berlin habe ich vor vielen Wochen schon gehört, dass die entsprechenden Personalmittel im Senat, als wir es noch gar nicht beschlossen hatten im Bundestag, schon auf den Weg gebracht wurden, in der Annahme, da kommt was, also setzen wir uns mal lieber in Bewegung. Andere Bundesländer habe ich zu dem Zeitpunkt gehört, die sich überboten haben in Horrorszenarien, wie viele Monate der Bearbeitungszeitraum im nächsten Jahr brauchen wird. Wir müssen jetzt einfach damit leben, es wird am Anfang nicht alles optimal laufen. Und Herr Lutschak, erlauben Sie mir die Bemerkung, die lebenspraktische Erfahrung eines SPD-Bundestagsabgeordneten ist, dass wenn wir es radikal entschlackt hätten, wie Sie es gerade fordern, dann steht meistens schnell ein CDU-Abgeordneter vor mir, der mir Geschichten von arbeitslos gewordenen Zahnärzten mit 150.000 Euro auf dem Konto oder was es dann immer so für Beispiele gibt, vorrechnet und mir sagt, na, wie können Sie denn für solche Leute Geld ausgeben? Also wir müssen uns schon entscheiden, ob wir sehr sparsam mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgehen und möglichst viel Detailtreue und Gerechtigkeit haben wollen oder ob es schnell gehen soll und eben manchmal, wenn es schnell gehen muss, auch die Gießkanne zur Hand genommen werden muss.
Ich würde gerne aufs Ganze schauen und noch mal ein bisschen weg von den reinen Energiekosten. Es fehlt an Wohnraum insgesamt. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig hier auf dem Podium. Ich gucke mal, sehe ich ein Nicken? Sehe ich bei allen? Also es fehlt Wohnraum. eine Lösung oder als eine Hauptlösung gilt, bauen. Gibt es auch hier Einigkeit? Ist das der Hauptweg grundsätzlich?
Jedenfalls der das Problem nachhaltig löst und nicht nur an den Symptomen herum.
Also sagt Herr Lutschak, Sie, Frau Kern, sind auch für Bauen. Herr Kühnert sieht auch, denn die Bundesregierung hat ja selbst das Ziel ausgegeben, 400.000 Wohnungen. Aber bei Frau Schmidberger sehe ich ein bisschen Zucken.
Naja, es ist halt schon so, dass der beste Neubau nichts hilft, wenn wir nicht gleichzeitig auch den Bestand an bezahlbaren Wohnraum schützen. Und nicht jeder Neubau ist gut. Also überteuerter Neubau, der für die meisten Berlinerinnen und Berliner nicht leistbar ist, der wird auch den Wohnungsmarkt nicht nachhaltig entlasten. Und deswegen müssen, glaube ich, meiner Meinung nach schon die Mieterschutzregelungen und auch die Neubauprogramme zusammenpassen. Das ist der Punkt. Also ich bin gar nicht gegen Neubau, ganz im Gegenteil. Wir haben so viel gefördert. Wir haben jetzt auch gerade ein neues Förderprogramm in Berlin aufgelegt, was wirklich massiv verbessert wurde. Frau Kern kann das, glaube ich, bestätigen. Also da fördern wir in Zukunft nicht nur 64.000 Euro pro Wohnung, sondern gehen auf bis zu 168.000 Euro pro Wohnung hoch. Also ist ein massiver Anstieg. Fördern bis zu 5.000 Sozialwohnungen. Aber ich sage es nochmal, wir haben auch Wohnungen, die aus unterschiedlichen Gründen sich verteuert haben oder umgewandelt sind in Eigentumswohnungen und so weiter und so fort. Und das sind oft Wohnungen, die leider nicht den Wohnungsmarkt
entlasten. Auf die verschiedenen Aspekte gucken wir nachher nochmal. Lassen Sie uns jetzt erstmal beim Bauen bleiben, weil Bauen grundsätzlich von den meisten jedenfalls als eine Lösung angesehen wird. Wir haben eben schon gesagt, die Bundesregierung ziemlich genau heute vor einem Jahr an den Start gegangen mit dem Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. 14,5 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau plus die Anstrengungen der Länder. Trotzdem aber läuft es derzeit nicht wie gewünscht. Auch wenn man sich die Zahlen für Berlin jetzt mal ganz konkret anguckt, da will der Senat bauen, haben Sie eben schon gesagt, Frau Schmidberger. Aber die Zahlen, die sehen da eher schlecht aus. Warum läuft es gerade in Berlin schlecht?
Also sagen wir mal so, es gibt unterschiedliche Gründe. Historisch ist es einfach so, dass Berlin viel zu spät in ein Neubauprogramm wieder eingestiegen ist. Ne? Also wir hatten von 2003 bis 2014 keinerlei Förderung. So. Das heißt, wir laufen der Entwicklung seit Jahren hinterher. Wir haben aber auch zum Beispiel das Problem, dass wir einen großen Bauüberhang haben. Also wir haben sehr viele Baugenehmigungen gehabt. Die sind zwar in den letzten Jahren zurückgegangen, aber die Jahre davor extrem viele Baugenehmigungen ausgesprochen von Wohnungen, die nicht gebaut werden, die einfach nur auf dem Papier bestehen. Das ist ein Problem. Dann haben wir das Problem schon vor dem Krieg und vor der Krise gehabt, dass die Bodenpreise extrem hoch gegangen sind und sehr teuer geworden sind. Also mir sagen viele Genossenschaften, auch vor der Krise konnten die keinen bezahlbaren Wohnraum mehr hinbekommen. Und wir haben auch zu wenig Grundstücke. Das muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Berlin hat einfach extrem viel verkauft. Unser Tafelsilber ist weg. Und die Grundstücke, die wir noch haben, sind fast alle in der Entwicklung in Berlin.
Ja. Frau Kern, was sagen Ihre Unternehmen? Warum läuft es gerade in Berlin schwierig?
Na, weil in Berlin man jahrelang auf der Neubaubremse gestanden hat. Wir selber als BBU haben das ja schon 2010 als Erste gefordert. Und da ist man der Forderung nicht nachgekommen. Es hat dann etliche Jahre gedauert, bis es überhaupt quasi aufgenommen worden ist. Und Neubau braucht bekanntermaßen immer einen zeitlichen Vorlauf. Ja, 3, 4, 5 Jahre, wenn wir dann teilweise die Baugenehmigungszeiten hier in Berlin sehen, dann liegen die noch darüber. Es gibt Städte wie Hamburg und auch Potsdam, die das anders gemacht haben, die diesen Bedarf bereits frühzeitig erkannt haben. Und dann ist in der Vorgängerregierung der Neubau nicht so fokussiert worden. Man hat nicht mehr diesen Neubauwillen erkennen können. Und das ist in den Bezirken quasi durchgesickert und nicht entsprechend umgesetzt worden. Und man hat in Teilen dann mehr danach gesucht, warum man hier nicht neu bauen kann und warum Konkurrenzsituationen da sind mit Gewerbe, die unzweifelhaft auch da sind. Wir haben ja viele Zielkonflikte im Zusammenhang mit Neubau und das erschwert es im Moment ganz heftig. Und jetzt, und das sind schon die Situationen, die wir vorm Krieg bemängelt haben und jetzt nach Ausbruch des Krieges hat sich das um ein Vielfaches verschärft.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Zielkonflikte, Klimaschutz beispielsweise als Zielkonflikt.
Klimaschutz ist ein Zielkonflikt. Also das wird, wenn wir also jetzt zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsplan wohnen, wie hoch sind die Bedarfe zusammensetzen mit der Senatsverwaltung, dann heißt es, wir wollen Frischluftschneisen, wir wollen keine weitere Versiegelung der Oberflächen. Das sind alles Ziele, hinter denen ich durchaus auch stehe. Nur irgendwo müssen diese Zielkonflikte, die wir haben, dann auch mal gelöst werden. Und wir haben dann in Berlin ein hohes Maß an Beteiligungskultur. Und da sind eben viele Initiativen, die sich dann auch gegen Neubau an bestimmten Stellen wenden. Und überall, wo wir dann sagen, naja, da möchten wir Neubau und da können unsere Wohnungsunternehmen, Genossenschaften wie Gesellschaften Lied von singen, heißt es dann ja, bitte nicht da, geht doch mal dahin. Und wenn sie dann dahin gehen, dann heißt es dort, nee, da wollen wir es auch nicht haben. von Seiten der Bürgerinnen und Bürger.
Über den Zielkonflikt Klimaschutz wollen wir im zweiten Teil noch mal ausführlicher sprechen. Herr Lutschak, schauen wir noch mal drauf auf die Hemmnisse, die das Bauen hat oder auch hatte, auch auf Bundesebene. Die letzten 16 Jahre gab es eine CDU-Regierung. Das Bauministerium gab es in dem Sinne so nicht wie heute. Das Ganze war im Innenministerium angesiedelt, aber auch das war in Unionsführung, sage ich mal. Was ist da versäumt worden?
Also ich glaube, die Probleme, die wir beim Bauen haben, sind in der Tat sehr unterschiedlich, spielen auch auf den unterschiedlichen Ebenen eine Rolle. Natürlich hat der Bund bei der Gestaltung des Baugesetzbuches beispielsweise Einfluss. Das ist aber für die Frage der Hemmnisse des Bauens gar nicht so sehr das Entscheidende, sondern es spielt wirklich sehr, sehr viel in den Ländern und in den Kommunen. Und die Probleme sind ja hier zum Teil schon adressiert worden. Natürlich ist Bauland immer das Nadelöhr. Wenn am Ende Bauen teuer ist, wird am Ende auch Wohnen und auch einmal Mieten dann natürlich sehr teuer sein. Deswegen ist die Frage, wie und zu welchen Konditionen wird Bauland vergeben und wird es überhaupt vergeben, eine ganz zentrale. Und deswegen, ich glaube, das kann man, weil die Genossenschaften zum Beispiel hier angesprochen worden sind, die Genossenschaften haben zum Beispiel in Berlin in den letzten Jahren immer sehr darüber geklagt, dass sie eben nicht an Grundstücke kommen, die ihnen es ermöglichen, ihr Geschäftsmodell, ihr sehr soziales Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Es hat an vielen Stellen, jenseits der ganzen Fragen, die wir wissen, Personalnot, fehlende Digitalisierung und vieles andere mehr. Es hat gerade in Berlin auch an dem politischen Willen gefehlt, Neubau voranzutreiben. Das hat etwas damit zu tun, dass an vielen Stellen eben auch gerade private Investoren, die wir brauchen, wenn wir die großen Zahlen, die wir einfach brauchen beim Neubau erreichen wollen, dass die in Berlin nicht gerne gesehen sind, waren, sind.
Die Regierung auch in Berlin, man möchte deutlich bauen und investieren. Haben wir eben
Worte gern, nur zeitgleich tagt eben eine Enteignungskommission, die sich über die Frage auseinandersetzt, ob man diejenigen, die hier investieren wollen, in Größenordnung investieren wollen, nicht möglicherweise die ganzen Wohnungen wieder abnehmen will, was dann am Ende aber zu der Lösung der Neubauprobleme erstens nicht beiträgt und zum Zweiten, ganz im Gegenteil, dazu führt, dass viele Investoren sagen, wenn sie ihre Entscheidung treffen, wo investiere ich denn? Denn die Entscheidung eben nicht zugunsten von Berlin treffen. Und das hat eben schon was auch mit hausgemachten Problemen zu tun, die also nichts mit dem Ukraine-Krieg und anderen Dingen zu tun haben, sondern das sind hausgemachte Probleme des Landes Berlin, die der Senat leider eher verstärkt, als dass er sie löst.
Auf die Enteignungsproblematik schauen wir später nochmal. Vielleicht können wir jetzt nochmal gucken. Also wir haben jetzt schon einige Probleme angesprochen. Jetzt kommen noch steigende Bauzinsen, hohe Rohstoffkosten, gerissene Lieferketten und fehlende Fachkräfte dazu, was das Bauen noch viel schwieriger macht und wahrscheinlich auch die Ziele der Bundesregierung, zumindest für dieses Jahr, wahrscheinlich auch für nächstes und vielleicht sogar auch für übernächstes Jahr, etwas in Frage stellt. Gibt es etwas, was die Bundesregierung plant, um auf dieses zusätzliche Hemmnis zu reagieren, nochmal über das hinaus, was wir bisher haben, Herr Kühnert?
Also Sie haben recht, wir können nicht auf alle Faktoren, die es schwieriger machen, unmittelbar Einfluss nehmen. Das wäre schön, aber so mächtig ist auch der Deutsche Bundestag am Ende nicht. Aber wir können versuchen, mehr Planungssicherheit zu geben. Und zum Beispiel mit den Fördersummen, die wir jetzt bereitstellen, also bis 2026 allein 14,5 Milliarden Euro vom Bund in der sozialen Wohnraumförderung. Und die Länder haben sich in dem entsprechenden Bündnis ja dazu verpflichtet, bedarfsgerecht auch hinzuzufördern. Das ist ja ein klares Marktsignal, dass jetzt auf viele Jahre hinaus man mit einem hohen Level an Förderung in der Wohnraumförderung planen kann und dass Unternehmen, die sich jetzt auf den Weg machen, ob in der Wohnungswirtschaft die Bauprojekte auf den Weg bringen oder die 850.000 Wohnungen, die im Bauüberhang sind, jetzt mal anfassen wollen oder auch in der Bauindustrie, wo es darum geht, Produktionskapazitäten auszuweiten, dass man da planen kann mit einem sicheren Umfeld, dass es sich auch lohnt, in die Ausbildung von jungen, neuen Fachkräften zu investieren, weil die nicht in 3 Jahren arbeitslos sein werden, sondern weil die auf viele Jahre hinaus viel zu tun haben werden. Also sowas können wir schon tun. Wir geben auch Signale im Rahmen unserer Möglichkeiten, was die Abschreibung angeht. Eine langjährige Forderung aus der Wohnungswirtschaft wird jetzt zum neuen Jahr erfüllt. Die lineare AFA, also ein neues Gebäude, wird jetzt in 33 Jahren, nicht mehr in 50 Jahren abgeschrieben. Bei besonderen energetischen Standards und niedrigeren Baukosten können zusätzliche steuerliche Vorteile geltend gemacht werden. Das sind schon alles Bausteine, mit denen wir versuchen, unter ganz schwierigen Bedingungen, da beißt die Maus keinen Faden ab, trotzdem unseren Beitrag zu leisten, dass es ein bisschen erträglicher wird.
Frau Kern, kann die Wohnungswirtschaft damit dann arbeiten, besser arbeiten, langfristiger arbeiten? Ist das was, was Sie beruhigt, wenn Sie das jetzt hören?
Nee, beruhigen tut mich das bedauerlicherweise noch nicht so gerne, wie ich das auch höre, dass das eben alles angedacht ist. Aber die konkrete Ausgestaltung der Förderung, die steht ja noch in Frage. Die Wohnungswirtschaft und Immobilienwirtschaft hat im Januar schon mächtig geschockt, dieser plötzliche Stopp der Förderung, der dann ja nochmal im Grunde genommen im April, Mai wiederholt wurde. Und seit der Zeit wissen unsere Unternehmen überhaupt gar nicht, wie sie das für die Zukunft stemmen sollen und können. Und deswegen brauchen wir eine auskömmliche Förderung. Das heißt, wenn sie auskömmlich ist jetzt in diesen Kriegszeiten, dann muss sie deutlich höher werden und sie muss verlässlich sein. Das heißt, ich muss mindestens auf 5 bis 10 Jahre wissen, worauf ich mich einlasse. Das heißt, in diesem Jahr, wo ich schon die Unsicherheiten habe durch die gesamten wirklich schwierigen Rahmenbedingungen, kommen jetzt noch hinzu, dass ich nicht genau weiß, in welche Richtung geht die Förderung, sodass ich jetzt also auch von etlichen unserer Unternehmen höre, dass sie aktuell diesbezüglich gar nicht planen können.
Wie wird Wohnen wieder bezahlbar? Darum geht es heute im RBB24 Inforadio Forum in Kooperation mit dem BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Nochmal herzlich willkommen in der 14. Etage der Dachlounge des RBB. Am Mikrofon ist Miriam Meinhardt. Und es diskutieren Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, Jan-Marco Lutschak, baupolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Katrin Schmidberger von den Grünen, Sprecherin ihrer Fraktion für Wohnen und Mieten im Abgeordnetenhaus in Berlin, und Maren Kern, Vorständin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, BBU. Es besteht Einigkeit darin, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Eine Stellschraube heißt mehr bauen. Vorhin fiel schon ein Satz: Je teurer gebaut wird, desto teurer werden auch die Mieten. Kevin Kühnert ist ein prominentes Beispiel dafür, wie schwierig es sein kann, in Berlin eine Wohnung zu finden. Mittlerweile haben Sie eine, ne?
Ich habe jetzt gelernt, man sollte da nicht so viel drüber sprechen, weil sonst wird das ein Perpetuum mobile und dann wird nur noch über die eigene Wohnung gesprochen. Das Problem beginnt ja nicht, wenn der Bundestagsabgeordnete keine Wohnung mehr findet, sondern das Problem hat ja andere Gesichter genau. In der Stadt. Aber was ich gelernt habe, ist natürlich, wenn es Wohnraumknappheit gibt, dann trifft das erstmal alle. Wenn viel Nachfrage auf quasi kein Angebot trifft, dann hat es nicht nur was mit dem Preis zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit mathematischen Gesetzen.
Es ist tatsächlich so, dass einfach wenig da ist. Also ich habe heute nochmal geschaut, Q4, also Quartal 4, jetzt in 2022, kostet der durchschnittliche Quadratmeter 10,48 Euro in Berlin, in Mitte eher 15. Der Bundesschnitt liegt aber bei 7,85 Euro. Das heißt, Berlin ist besonders hochpreisig und im Vergleich jetzt auch nochmal, wenn man sich die Quartale und Jahre ansieht, steigt hier die Miete sehr viel stärker als im Bundesdurchschnitt. Also was tun, um Mietenanstieg und Mietenhoch akut zu dämpfen? Denn wir haben gerade gehört, es geht klar ums Bauen, aber das haben wir ja nicht morgen. Herr Lutschak.
Genau, und deswegen ist es ganz wichtig, man muss beides tun. Man muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass eben schnell mehr kostengünstiger gebaut werden kann. Das ist aber etwas, was nicht von heute auf morgen passiert, wie Sie richtig sagen. Und deswegen brauchen wir gleichzeitig eine Flankierung des Ganzen. Deswegen starke soziale Leitplanken im Mietrecht ist richtig. Da haben wir in den letzten Jahren, wie ich finde, auch sehr viel auf den Weg gebracht mit der Mietpreisbremse und anderen Dingen, die in der Tat auch dazu führen, dass man eine sehr differenzierte Situation auf dem Wohnungsmarkt hat. Die Angebotsmieten sind in der Tat drastisch auch gestiegen, gerade auch in den letzten Jahren, wohingegen die Bestandsmieten zum Glück auch in Berlin immer noch einigermaßen im Vergleich zu anderen europäischen Städten moderat sind. Und das klafft ein bisschen auseinander. Und das zeigt aber eben auch nochmal das Deutliche, die starken sozialen Leitplanken, die wir brauchen, lösen am Ende das Problem nicht, weil Kevin Kühnert hat es ja gesagt, er hat es jetzt immerhin mit 30 Jahren gelernt, dass sozusagen Angebot notwendig ist zu erweitern, damit wir die Schlangen in den Wohnungsbesichtigungen ein bisschen zurückdämmen können.
Konkretisieren Sie nochmal, was sind die sozialen Leitplanken?
Na, wir haben in den letzten Jahren viel gemacht. Also Mietpreisbremse ist ein gutes Beispiel, was bei der Frage des Neuabschlusses von Mieten eine Begrenzung 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete einführt. Wir haben im Bestand eine Kappungsgrenze zusätzlich eingeführt, dass man nur noch einen bestimmten Prozentsatz innerhalb von 3 Jahren erhöhen darf. Wir haben insbesondere bei den Kostentreibern, bei der Modernisierung, die hoch waren. Wenn modernisiert worden ist eine Wohnung, konnte man quasi unbegrenzt den Mietpreis erhöhen, weil das ja auch wichtig war, energetische Modernisierung, altersgerechten Umbau voranzubringen. Das haben wir gedeckelt auf 2 bzw. 3 Euro. Also hier ist für viel Entlastung gesorgt worden. Und das führt eben auch dazu, dass im Bestand eine relativ große Sicherheit schon da ist. Das ist auch wichtig, das immer zu betonen, dass die Mieterrechte gut ausgeprägt sind. Und ich ermuntere alle, dass sie sozusagen ihre Rechte auch gewahr werden und die dann auch selbstbehauptet wahrnehmen. Aber gleichzeitig müssen wir eben etwas dafür tun, dass das Problem grundständig gelöst wird. Das geht nur übers Bauen.
Sie sagen, da ist schon viel passiert. Wie sehr hilft es denn, Frau Schmidberger, wenn wir nach Berlin gucken? Weil da habe ich nicht das Gefühl, dass die Mietpreisbremse, die ja jetzt schon einige Zeit besteht, wirklich, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, so richtig viel tut. Also, oder trügt der Einspruch?
Nein, es ist ja auch so, dass die Mietpreisbremse mit sehr vielen Ausnahmen beschlossen wurde damals oder auch zum Beispiel der Bestandsschutz überhöhter Mieten gesetzlich festgeschrieben wurde, was dazu führt, dass 40% der Neuvermietung in Berlin überhaupt nicht unter die Mietpreisbremse fielen. Und wir haben auch das Problem, das nennen Sie jetzt mal, an Investoren, die hier Häuser gekauft haben, teilweise jetzt zum 46-fachen der Jahresnetto-Kaltmiete auf den Markt schmeißen, also sprich gar nicht Häuser kaufen, um sie zu besitzen und bewirtschaften, sondern sie nach kürzerer Zeit oder spätestens 10 Jahren wieder weiterverkaufen. Und diese hohen Kaufpreise, die müssen dann die Mieterinnen und Mieter tragen. Und deswegen laufen die Mieten auch immer den hohen Kaufpreisen hinterher. Und deswegen bin ich auch der Meinung, war der Mietendeckel richtig, weil wir sozusagen direkt in die Mieten eingegriffen haben, weil das, was vom Bund kam, Entschuldigung, also sowohl bei der energetischen Modernisierung zu sagen, wir haben jetzt hier auf 2 oder 3 Euro pro Quadratmeter die Miete dann gedeckelt, das ist für viele Menschen nicht tragbar in Berlin. Die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner ist WBS-berechtigt, also verdient so
WBS
wenig.
WBS müsste man vielleicht
genau,
sagen.
Verdient so wenig, dass sie einen Wohnberechtigungsschein beantragen und bekommen dürfen und auch berechtigt sind, in eine Sozialwohnung zu ziehen, die eben die vom privaten Wohnungsmarkt entkoppelt ist, wo es eben festgelegte Mieten gibt, sozusagen, ne, Sozialwohnung. Und deswegen, also wir haben es ja erlebt. Wir haben alle Maßnahmen, die wir als Land Berlin tun konnten, haben wir getan in den letzten Jahren. Neubau, Bestandsschutz, unsere Landesgesetze ausgearbeitet. Aber wir haben immer noch sehr viele, die ihre Mietkosten nicht mehr tragen können. Und auch zum Beispiel die Mehr, dass Mieterinnen und Mieter immer geschützt sind, wenn Häuser oder Wohnungen weiterverkauft werden. Also Kauf bricht Miete nicht. Auch das stimmt oft in der Realität nicht. Es werden viele Leute faktisch aus ihren Wohnungen gedrängt, sei es durch Eigenbedarfskündigungen und anderen Maßnahmen. Und das ist eine Realität, der muss man sich mal stellen, Herr Lutschak. Ne, wir sind den Mieterinnen und Mietern ja auch verpflichtet und nicht nur den VermieterInnen. Und von daher haben wir meiner Meinung nach ein Ungleichgewicht im Mietrecht. Es ist keine soziale Balance. Man ist sozusagen oft seinem Vermieter ausgesetzt in der Realität.
Herr Lutschak, wollen Sie darauf antworten?
Immer gerne. Das, was Frau Schmidberger sagt, ist natürlich, entspricht Ihrer, ich muss es leider so sagen, etwas klassenkämpferischen Rhetorik, die Sie da an den Tag legen. Aber
Zahlen sind ja völlig
illusion befreit,
also, ne, Herr Lutschak?
Ich bin mir sehr bewusst und deswegen haben wir in den letzten Jahren so viel auch gemacht, dass die Menschen Sorgen und Nöte haben. Und das, also die Wohnung, das ist nicht ein Gut wie
Sie
jedes
sagen
andere,
doch, der Markt
sondern das
regelt.
Ist immer ein Stück Rückzugsraum und das muss geschützt werden. Und deswegen ist es richtig, dass wir ein so starkes soziales Mietrecht haben. Nur das, was der Senat in den letzten Jahren hier in Berlin auf den Weg gebracht hat, Sie haben ja den Mietendeckel selber angesprochen, das hat den Mieterinnen und Mietern ja nicht geholfen, sondern ganz im Gegenteil. Es hat ihnen geschadet. Die Baugenehmigungszahlen sind mit der Ankündigung des Mietendeckels drastisch runtergegangen. Das Angebot an verfügbarem Wohnraum hat sich halbiert durch den Mietendeckel. Und das hat eben etwas auch mit der Politik zu tun. Und deswegen nochmal, wir müssen Mieterinnen und Mieterinnen schützen. Aber es hilft nichts, mit etwas platten populistischen Parolen zu sagen, die Mieten steigen, wir machen oben Deckel drauf, alle Probleme sind gelöst. Das hilft den Menschen am Ende nicht. Und von den sozialpolitischen Verwerfungen, die der Mietendeckel mit sich gebracht hat, dass der sprichwörtliche Zahnarzt in der Seitenstraße vom Kudamm, der am meisten vom Mietendeckel profitiert hat, der in einer topsanierten Altbauwohnung gewohnt hat, will ich jetzt mal gar nicht sprechen. Die Mieterinnen und Mieter in Marzahn haben herzlich wenig von ihrem
Mietendeckel
gehabt.
Gott sei Dank kam das Beispiel mit dem Zahnarzt noch, damit wäre diese These dann auch.
Das ist leider ein Beispiel, Kevin Kühnert,
ja, was immer also, noch zutreffend ist. Ja, also ich meine, Herr Lutschak, Sie sind gegen den Mietendeckel, das ist klar. Sie haben ja auch dagegen geklagt. In dem Fall muss man vielleicht noch mal dazu sagen, der Mietendeckel hat deshalb keinen Bestand gehabt, weil das Land Berlin nicht zuständig war. Also das heißt, er ist nicht in der Sache geprüft worden, sondern quasi formal war Berlin nicht zuständig. Deswegen gibt es die Überlegung, ob der Bund einen Mietendeckel noch mal auf den Weg bringt. Herr Kühnert, da frage ich jetzt Sie. Ist der Mietendeckel etwas, was Sie sich vorstellen können, das auf Bundesebene noch mal zu versuchen?
Es gab 3 Parteien, die bei der letzten Bundestagswahl angetreten sind, um so etwas Ähnliches im Bund nach Bundesrecht durchzusetzen. Das sind SPD, Grüne und Linke gewesen. Die haben zusammen keine Mehrheit errungen. Jetzt haben wir eine Koalition mit der FDP und haben etwas Abgeschwächteres, aber doch deutlich besser Schützendes als das, was wir bisher haben, vereinbaren können. Wir werden in angespannten Wohnlagen, die Stadt Berlin ist komplett alle 12 Bezirke eine angespannte Wohnlage. Da gilt im Moment, dass binnen 3 Jahren ein bestehendes Mietverhältnis, dass da die Miete um 15% erhöht werden kann. Das werden wir jetzt auf 11% absenken. Wir werden die Mietpreisbremse um weitere Jahre verlängern. Wir werden den Mietspiegel verbessern. Also einige Maßnahmen werden vorgenommen. Und das muss ich jetzt schon noch mal sagen, das hätten wir in der SPD gerne auch in den letzten Jahren schon in der Großen Koalition gemacht. Das war nicht möglich. Und Herr Lutschak, das tut mir leid, aber also ich kann sehr gut mit anderen Meinungen mich auseinandersetzen und kann mir argumentativ die Köpfe einschlagen. Aber was ich nicht leiden kann, ist im Parlament das eine zu machen und sich dann auf Podien zu setzen und das hohe Lied vom wichtigen Mietrecht und den Schutzmaßnahmen in Deutschland zu singen. Das passt einfach nicht zusammen. Sie haben nie gestanden mit Ihrer Fraktion in den letzten Jahren, wenn es um den Schutz von Mieterinnen und Mietern ging. In der Theorie immer und in der Praxis waren Sie dann immer dagegen. Sie können mit vielen Worten sagen, warum die ergriffenen Maßnahmen falsch sind. Sie bieten aber selber keine einzige an, um Mieterinnen und Mieter im Bestandsvertragsverhältnissen zu schützen. Und das ist nicht glaubwürdig.
Sie können, Herr Kühnert, alle meine Reden im Deutschen Bundestag und mein Abstimmungsverhalten immer gerne nachvollziehen. Meine Argumentation ist absolut konsistent. Ja. Ich bin, genau wie meine Fraktion, sehr für starke soziale Leitplanken im Mietrecht. Nur, wofür ich und auch meine Fraktion nicht zur Verfügung stehen, ist, die Menschen für dumm zu verkaufen. Und Maßnahmen zu beschließen, die am Ende nicht wirken, wie Mietendeckel und andere Dinge. Und wenn Frau Schmidberger zum Beispiel bei der Mietpreisbremse sagt, wir müssen alle Ausnahmen abschaffen, dann will ich nur mal darauf hinweisen, wir haben ja ein paar Zielkonflikte, Frau Kern hat darauf hingewiesen. Wie gehen wir denn mit Menschen um, die älter werden? Und davon haben wir in unserer älter werdenden Gesellschaft eine ganze Menge, die zum Beispiel angewiesen sind, um in ihre Wohnung, die vielleicht im 4. oder 5. Stock gelegen ist, einen Fahrstuhl brauchen. Da müssen wir altersgerecht umbauen. Man muss einen Bad seniorengerecht gestalten und andere Dinge. Wenn wir solche Maßnahmen durch die Abschaffung von der Ausnahme bei der Mietpreisbremse am Ende faktisch unmöglich machen, weil sie wirtschaftlich dann nicht mehr tragbar sind, werden diese Menschen auch ihre Wohnung verlieren, weil sie dann nicht immer erreichen können. Und jetzt bin ich noch nicht bei der Frage der energetischen Modernisierung, die ja ein ganz zentrales Thema ist für die nächsten Jahrzehnte, wenn wir unsere CO2-Klimaziele nicht erreichen. Also da wissen wir, was uns dann blüht. Deswegen müssen wir gerade im Gebäudesektor vorankommen.
Also jetzt gerade das Beispiel gebracht haben mit der älteren Person, für die natürlich umgebaut werden muss. De facto kann ich aus Beobachtungen heraus sagen, wohnen Damen in 5-Zimmer-Wohnungen, können aber nicht ausziehen, weil sie keine preiswerte, adäquate 1- bis 2-Raum-Wohnung finden. Also da haben wir dann auch ein anderes Problem wieder.
Das ist ein Problem. Es gibt Wohnungstauschangebote, was Frau Kern berichten kann, wie das funktioniert oder auch nicht so gut funktioniert.
Frau Kern, wollen Sie dazu gleich was sagen?
Ja, zum Wohnungstausch würde ich ganz gerne was sagen. Also wir als BBU repräsentieren ja knapp 50% des Mietwohnungsbestandes in Berlin. Und unsere städtischen Gesellschaften, 6 an der Zahl, haben zusammen 340.000 Wohnungen. Und da gibt es das Angebot des Wohnungstausches. Wir haben dort eine Wohnungstauschbörse installiert, die wir auch mit begleiten. Da gibt es durchaus Interesse, aber im Endeffekt sind es deutlich unter 100 Wohnungen, die pro Jahr überhaupt getauscht werden. Der Vorteil, den wir extra bei den städtischen Gesellschaften hier eingeführt haben, ist, dass die Mieterin und der Mieter, der umziehen will, der sich verkleinern will, der zieht zu den alten Konditionen ein. Also der zieht jetzt nicht mit zu erhöhten Mieten ein, sondern zu reduzierten Mieten. Also ein durchaus sehr attraktives Angebot, aber das Gros will dann doch nicht die Wohnung oder das Haus oder den Kiez verlassen.
Frau Schmidberger wollte dazu was sagen.
Ja, also einerseits muss man mal sagen, dass wir die Tauschbörse auch teilweise gegen den Widerstand der landeseigenen Wohnungsunternehmen durchgesetzt haben, Frau Kern. Also ne, ich gebe Ihnen ja recht, dass es oft auch in der Praxis daran scheitert, dass man im Kiez bleiben will. Wobei ich mal sagen würde, gerade die älteren Leute sind eben auch auf Netzwerk im Kiez angewiesen. Ist ja nicht so, dass es nur darum geht, dass man schicker wohnen will. Und deswegen haben wir übrigens auch als Koalition gesagt, dass wir uns eigentlich wünschen würden, dass es eine unternehmensübergreifende Tauschbörse gibt. Also ne, es ist ja so, die 6 landeseigenen, die wir haben, sind ja unterschiedlich verteilt auf die Stadt. Und es wäre natürlich ein Vorteil, wenn man auch untereinander sozusagen eine Tauschbörse hinbekommt. Und zum Mietendeckel nochmal. Ne? Also ich finde, das haben mir sehr viele Leute rückgespiegelt, sehr viele Berlinerinnen und Berliner haben gesagt, natürlich ist das Wohnungsangebot zurückgegangen. Und zwar warum? Weil viele Eigentümer ihre Wohnung erstmal zurückgezogen haben und abwarten wollten, wie es rechtlich so weitergeht. Und zweitens haben wir jetzt im Wohnungsbündnis schon auch durchgesetzt, dass es eben da auch eine Tauschbörse geben soll, auch mit der privaten Wohnungswirtschaft. Und da warte ich übrigens schon lange mal darauf, dass es da ein Konzept gibt und eine konkrete Regelung. Ne? Also ich kenne sehr viele Mieterinnen und Mieter, auch bei den Landeseigenen, aber auch privat, die würden sehr gerne tauschen. Und beim Mietendeckel hat man eben gesehen, endlich ist es mal möglich, in eine Wohnung zu ziehen, ohne dass man 40-50% mehr Miete bezahlen muss und das übrigens leistungslos. Oft, das, also Vermieter haben ja oft in der Wohnung noch nicht mal was gemacht. Ich rede nicht davon, wenn die Instandhaltung oder Modernisierung machen. Ja, Entschuldigung, Herr Lutschak, Sie können ja mal mit ein paar Berlinerinnen und Berliner auf Wohnungssuche gehen. Dann sehen Sie das, dass es sehr viel schlechte Wohnungen gibt, die jetzt zu hohen Preisen auf den Markt geworfen werden. Und das war eben gut am Mietendeckel. Und da haben wir auch sehr, sehr gutes Feedback von den Berlinerinnen und Berlinern bekommen.
Der Bausektor oder auch der Wohnungssektor ist neben dem Verkehr das Sorgenkind bei der CO2-Bilanz. Es gibt in dem Bündnis bezahlbarer Wohnraum einige Ideen, die dort genannt werden, auch serielles Bauen, Aufstockung, Nachverdichtung, auch um eben nicht nur neu zu bauen und um ein bisschen Richtung Klimaziele zu gucken. Herr Kühnert, die Realität ist aber oft, und das kriege ich dann gespiegelt, dass das quasi alles gute Ideen seien, aber man beispielsweise, wenn es um Nachverdichtung geht, dann direkt eine Bürgerinitiative hat, die das Ganze verhindert. Also scheitern viele dieser Ideen tatsächlich an der Realität und was muss passieren, um das zu verändern?
Also, um es klar zu sagen, Bürgerinitiativen können und wollen wir nicht per Gesetz verbieten in Deutschland. Das gehört zur Willensbildung mit dazu. Heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn wir Akzeptanz für Bauvorhaben haben wollen, dann müssen wir alle, gerade die politisch Verantwortlichen, das gesellschaftliche Gespräch suchen, Gefühl dafür entwickeln, warum gibt es Widerstände. Und dann müssen wir differenzieren zwischen denen, die berechtigte Einwände haben, weil sie zum Beispiel, siehe damals die Entscheidung über die Randbebauung am Tempelhofer Feld, sagen, das ist mir zu hochpreisig, was ihr da bauen wollt, und denjenigen, die sagen, ich bin dagegen, weil ich will überhaupt nicht, dass irgendwo was gebaut wird. Da würde ich dann eine klare Trennlinie ziehen. Und dann gibt es aber eben auch rechtliche Restriktionen, die dem bisher entgegenstanden und wo wir in dem Bündnis bezahlbarer Wohnraum im Bund versucht haben, ranzugehen. Zum Beispiel haben Sie bislang häufig das Problem, wenn Sie Gebäude aufstocken, dann kriegen Sie es zu tun mit der Stellplatzverordnung. Dann müssen mehr Stellplätze rund um das Gebäude geschaffen werden. Für die ist aber kein Platz und daran scheitert dann zum Teil die Aufstockung des Gebäudes. Das ist in einer Stadt, in der wir ja eh anstreben, dass weniger individuelle motorisierter Verkehr existiert, einfach nicht mehr zeitgemäß und ist eine Bremse für Wohnraum und deswegen werden wir da jetzt auch ändern.
Wenn ich aber richtig informiert bin, ist es in Berlin ja schon anders mit den Stellplätzen, Frau Schmidt.
Richtig, richtig. Aber dennoch muss man sagen, wir haben auch eine Bauordnung in Berlin. Ne? Wir würden die eigentlich schon sehr lange gerne reformieren wollen. Also da diskutieren wir ja auch schon. Frau Kern, glaube ich, kann ein Lied davon singen. 3 Jahre, 4 Jahre oder so. Mhm. Und da wäre es natürlich schon wichtig, dass wir da auch einerseits eine Ökologisierung hinbekommen, also ne, sei es das Thema ökologische Baustoffe, aber auch das Thema Typengenehmigung und andere Dinge. So, das wäre überfällig, aber das Thema Stellplätze ist jetzt, glaube ich, nicht so das Problem.
Serielles Bauen, Frau Kern, ist ja für Sie auch relevant, auch die Frage von Nachverdichtung. Ich habe eben schon mal gefragt, scheitern die Ideen da oft an der Realität? Wie ist Ihre Erfahrung? Was spiegeln Ihre Mitgliedsunternehmen?
Ist es wirklich so, dass wir bei etlichen Vorhaben, Bauvorhaben immer wieder auf Widerstände von Anwohnern treffen? Und grundsätzlich bin ich stark dafür, eben wirklich zu verdichten oder ich nenne es auch Ergänzungsbebauung, hört sich ein bisschen eleganter noch an, also eine Ergänzungsbebauung vorzunehmen und eben auch aufzustocken. Das ist ja etwas, was man eigentlich in Großstädten auch durchaus attraktiv findet. Also wenn wir uns Berlin von vor 120 Jahren anschauen oder 100 Jahren anschauen, dann ist es ja eine enorme Dichte und das ist ja der Altbau, der heute auch gerade noch so sehr nachgefragt wird. Also insofern halte ich das für wichtig. Und um das zu erreichen und den Bürgern, ich sage mal, sicherlich nicht ihre Rechte abzuschneiden, weil das möchte ich genauso wenig, wie das hier alle in diesem Kreis möchten, muss dann aber auch eine entsprechende Vorgabe in den Bezirken erfolgen, zu sagen, pass mal auf Leute, wir sind eine wachsende Stadt und in einer wachsenden Stadt wird neu gebaut. Ja, da wird nicht verdrängt, das ist auch überhaupt gar nicht unser Anliegen, sondern wir wollen neu bauen, wir wollen neue Menschen hier aufnehmen, teilweise auch Kinder oder Kindeskinder der aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner und Einwohner Berlins und das muss möglich sein. Und das ist ganz wichtig in der Kommunikation, auch die Vorteile einer solchen Bebauung dann aufzeigen.
Herr Lutschak, Sie haben auch Ihren Wahlkreis hier in Berlin, den gleichen Wahlkreis wie Herrn Kühnert, den teilen Sie sich. Ist es so, dass da zum Teil die politische Rückendeckung fehlt?
Also das ist natürlich so, das kann, glaube ich, jeder Kollege, der einen Wahlkreis betreut, aus eigener Anschauung sagen. Alle Leute sind immer abstrakt für bestimmte Dinge, sind für Klimaschutz, sind für Neubau, aber es sollte möglichst das eigene Leben wenig tangieren. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo man als politischer Verantwortungsträger einfach auch den Rücken mal gerade machen soll und in Kommunikation mit den Menschen deutlich machen, wofür wir das jetzt brauchen. Und dann aber auch nochmal die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzen. Also neben Bauland und anderen Dingen gehört natürlich auch öffentliche Förderung dazu. Also die TU Darmstadt hat für die Stadt Berlin mal ausgerechnet, dass wir hier das Potenzial von etwa 50.000 Wohnungen haben auf unseren Dächern. Aber wenn natürlich die Förderung für so etwas nicht mehr da ist und Frau Kern hat ja schon darauf hingewiesen, dass es ein ziemliches Förderchaos jetzt im letzten Jahr gab, wo eben die KfW-Förderung weggebrochen ist, nichts an die Stelle tritt und noch nicht keine Klarheit, keine Planungs- und Investitionssicherheit besteht, was denn jetzt kommt, dann geht der Neubau natürlich zurück. Und deswegen muss man beides, glaube ich, tun, Rahmenbedingungen schaffen, aber eben auch eine staatlich attraktive und verlässliche Förderung bereitstellen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Kühnert, ist das ja ein Teil im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum?
Ausdrücklich nein.
Dass man Nachverdichtung möchte, dass man...
dass zum Beispiel die Genehmigungen bei Dachgeschossausbauten, wenn in baugleichen Gebäuden, wie wir sie ja häufig haben, gerade im Plattenbaubereich, dass immer wieder dieselbe oder artgleiche Aufstockung vorgenommen werden kann, dass das in der Genehmigung vereinfacht wird, ist ausdrücklich etwas, was sich das Bündnis auch vorgenommen hat und was natürlich auch insofern ressourcenschonend ist, weil dafür keine weitere Versiegelung anfällt. Wir kamen ja vom Thema Klimaschutz, und das muss man auch mal deutlich sagen, weil es immer so künstlich gegeneinander in Stellung gebracht wird. Der Gebäudesektor soll und muss Erhebliches beitragen. Da geht es vor allem um die Primärenergiequellen, womit heizen wir in den Gebäuden. Und unsere Maßgabe auch in der Ampelkoalition war und ist, jetzt auch wenn wir die Fördermittel einsetzen, dass der einzelne Förderungseuro dort am besten aufgehoben ist, wo er die größte Einsparung an Treibhausgasen, denn darum geht es ja am Ende, bewirken kann. Es muss nicht darum gehen, schon recht gute energetische Gebäude noch optimaler zu machen, sondern der Gesamtbestand an Wohngebäuden, und der Großteil davon ist schon da und wird nicht in den nächsten Monaten gebaut, der muss optimiert werden, und dafür muss das Geld aufgewendet werden.
Gucken wir mal auf das Thema energetische Sanierung. Da lese ich beim BBU, energetische Sanierung seit 1991 zu rund 90% teilweise oder vollständig modernisiert. Das heißt, Sie wären dann jetzt schon fast fertig, oder muss man sich das dann doch so lesen, die Zahlen, dass man, wenn man in Bezug auf 1991 guckt, eigentlich schon vorne wieder anfangen muss?
Also wir haben schon eine CO2-Reduzierung bezogen auf 1990 von 60% freiwillig hinbekommen. Wir schließen in Berlin und auch im Land Brandenburg freiwillige Klimaschutzvereinbarungen ab, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Sind allerdings natürlich in der Zeit, auch in den 90er Jahren, eben auch mit den Auflagen bedacht worden, die Gebäude immer stärker zu dämmen. Und wir haben selbst als BBU sehr stark dazu beigetragen, dass man von diesem, ich nenne es mal Dämmwahn, ein Stückchen weggekommen ist oder jetzt deutlich weggekommen ist. Das entscheidend ist der CO2-Ausstoß und nicht, wie weit ich ein Gebäude einpacke, weil dadurch ja letztendlich dann auch wieder CO2-ausstoßender Müll produziert wird, den wir auch nicht entsprechend dann abbauen können.
Lassen Sie uns an dieser Stelle jetzt hier einen kurzen Cut machen. Was nehmen Sie mit? Was sind die Punkte, die Sie jetzt angehen? Kevin Kühnert, vielleicht fangen Sie an. Was nehmen Sie mit aus dieser Runde? Was sind die nächsten wichtigsten Schritte beim Thema, wie wird Wohnen in Berlin wieder bezahlbar?
Dass wir gerade mit denen, die es am Ende auch bauen sollen, natürlich im engen Austausch stehen müssen. Aber wenn ich das erlauben darf an der Stelle, dass diejenigen, die halbwegs gemeinwohlorientiert auch vermieten wollen, durchaus auch bereit und in der Lage sind, auch Schutzschritte mitzugehen. Also vieles, was wir uns im Bund vorgenommen haben, was die Reduzierung von Mieterhöhungen angeht, machen jetzt viele der Unternehmen, die Frau Kern vertritt, beispielsweise ja schon freiwillig über das Berliner Wohnungsbündnis. Es geht also auch in großen Beständen durchaus sozial zu bauen und sozial zu vermieten. Und das sollten wir möglichst kooperativ miteinander hinkriegen.
Herr Lutschak.
Wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit. Die Dinge, die im Bündnis angesprochen sind, sind an vielen Stellen richtig, sie sind aber nicht weitgehend genug. Und deswegen, glaube ich, müssen wir vor allen Dingen daran gehen, dass wir mehr, schneller und kostengünstiger bauen können und gleichzeitig für starke soziale Leitplanken im Mietrecht sorgen. Das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, und ich würde mir persönlich wünschen, dass wir es in einem Miteinander versuchen, dass wir nicht sozusagen ein Gegeneinander ausspielen haben von Mieterinnen und Mietern auf der einen Seite, Vermietern auf der anderen Seite, sondern dass man gemeinsam versucht, die Dinge anzupacken. Und ich erlebe es in vielen Gesprächen mit Mietern, wie aber auch mit Vermietern, dass dort oftmals eine hohe soziale Verantwortung auch besteht und dass wirklich ein großes Interesse besteht, die Dinge gemeinsam zu lösen. Und wenn wir das ein bisschen befördern und dem Ganzen Bahnen brechen lassen, dann haben wir sehr viel erreicht.
Frau Schmidberger.
Also unser Ziel ist ja langfristig, den Berliner Wohnungsmarkt umzukrempeln und wirklich mehrheitlich gemeinwohlorientierten Wohnraum hier in der Stadt zu haben. Wir sind jetzt bei 30%. Wir würden gerne, wie gesagt, mindestens auf 50% kommen. Da brauchen wir ganz viele Maßnahmen. Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel ein Abrissverbot für bestehenden Wohnraum in der Stadt. Wir haben immer noch bestehenden guten Wohnraum, der abgerissen werden darf. Oder auch das Thema spekulativer Leerstand. Genauso wie übrigens, wie wir auch keine Transparenz auf dem Wohnungsmarkt haben. Wir wissen gar nicht, wem hier, wo, wie, welche Wohnungen teilweise gehören. Wir haben übrigens auch nicht alle Miethöhen oder sozialräumliche Probleme erfasst. Und ich glaube, das ist im Grundgerüst ein ganz wichtiges Instrument, um überhaupt zu wissen, wo man auf dem Wohnungsmarkt wie genau eingreifen kann.
Frau Kern, was nehmen Sie mit?
Ja, ich nehme mit, dass wir in jedem Falle miteinander sprechen müssen, dass wir gemeinsam Ziele avisieren, dass wir deutlich klarere, verlässliche Förderung brauchen. Und das ist auch immer so mein Wunsch, wir haben jetzt ja bald Weihnachten, dass man auch auf Aussagen von Experten dann hört. Also ich sage mal, hätte man jetzt auf die Forderung des BBU von vor 10 Jahren gehört, dass wir mehr Neubau brauchen, dann wären wir heute schon weiter und würden gar nicht so diskutiert haben in diesem Rahmen, wie wir das hier heute gemacht haben.
Das war unser Forum. Wie wird Wohnen in Berlin wieder bezahlbar? Diskutiert haben wir im Studio 14 in der Dachlounge des RBB in Kooperation mit dem BBU, dem Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen. Gäste waren die Vorständin vom BBU, Maren Kern, Katrin Schmidberger, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Wohnen, Mieten im Berliner Abgeordnetenhaus, Jan-Marco Lutschak von der CDU, Mitglied im Bundestagsausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen, baupolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, Mitglied im Bundestagsausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren und herzlichen Dank ans Publikum. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.